Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Den ersten großen Härtetest der Saison hat Schalke 04 gegen Köln leider vergeigt. Warum Schalke 3:1 zu Hause gegen Köln unterging, wo die Schwächen in der Abwehr liegen und was gegen Karlsruhe definitiv besser laufen muss. Das und noch viel mehr heute in Inside Schalke.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Das Spiel gegen den FC Köln sollte zum Gradmesser für FC Schalke 04 werden und das wurde es auch, leider anders, als wir es uns gerne gewünscht hätten. Wir, das sind in diesem Fall mein Kollege Robin Haag.
Glück auf, hallo.
Und mein Kollege Andreas Ernst.
Glück auf.
Unsere Schalke-Reporter. Mein Name ist Sinan Schad, ihr seid bei Inside Schalke und die 1904 starten jetzt. Andi, ich habe es gerade schon angekündigt. Bislang waren wir uns nicht so richtig klar, wo Schalke in dieser Saison mit diesem komplett neuen Kader, dieser neuen Mannschaft steht. Das Spiel gegen Köln sollte die Richtung weisen oder zumindest zeigen, wo Schalke gerade steht. 3:1 hat Schalke leider am Ende doch verdient verloren. Wo steht Schalke denn jetzt?
Ja, also man kann sagen, dass Schalke noch nicht gut genug ist, um mit diesen Aufstiegskandidaten mitzuhalten. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass die ersten 4 Pflichtspielgegner, das waren 3 Mannschaften, die im unteren Drittel landen werden und ein Fünftligist im DFB-Pokal. Das war also ein So-la-la-Startprogramm. Ja, und gestern war der erste richtige Gradmesser, der erste richtige Prüfstein. Das ist schiefgegangen. Es gab noch sehr, sehr viele Schwächen im Schalker Spiel, sodass du relativ klar sagen kannst, das wird sicherlich nicht direkt ein Durchmarsch Richtung oberes Tabellendrittel werden. Allerdings ist jetzt 4 Punkte aus 4 Spielen, da muss ich Karel Gerhard zitieren, da werden wir gleich noch drüber reden. Das ist jetzt nicht gut. Das ist aber jetzt auch noch keine Katastrophe. Das ist jetzt noch kein Grund, so richtig in Panik, so, Mist, wir machen jetzt so eine Saison wie in der vergangenen, geht direkt durch nach unten. Für Panik ist jetzt auch noch nicht die Zeit, aber so ein paar Blaulichter leuchten schon, aber es ist jetzt noch möglich, dass die jetzt nicht mehr leuchten.
Ja, aber ja, da war eine Formulierung, wenn ich mal reingrätschen kann, die Formulierung noch ist da, glaube ich, entscheidend. Ne? Also ja. Das haben wir auch so auf watz.de, könnt ihr da nachlesen, ist in den Shownotes kommentiert und berichtet, dass es noch keine Krise ist, aber die Krise ist ein bisschen am Horizont schon zu sehen, ne? Weil das nächste Spiel ist nach der Länderspielpause in Karlsruhe. Schweres Spiel. Karlsruhe, glaube ich, 10 Punkte geholt aus den ersten 4 Spielen.
Wo ist es?
Gestern auch gewonnen. Super Schirmer mit Zivatze da vorne. Ja, wenn sie das Spiel verlieren, wovon ja fast auszugehen ist, wenn man die Schalker Auswärtsschwäche sieht, dann ist man unten drin. Und wenn man einmal unten drin ist, ist es echt schwer, da rauszukommen. Das ist eine Floskel, die im Fußball oft benutzt wird. Aber das ist ja Realität. Dieser Mannschaft fehlt dann das Selbstvertrauen, wenn man einmal in eine Abwärtsspirale gekommen ist. Und dann junge Spieler zu entwickeln in so einer Drucksituation ist sehr schwierig und das sollte vermieden werden.
Also wir sind noch weit davon entfernt, die Saisonkrise auszurufen. Das ist klar, da sind wir uns alle einig. Und doch hat das Spiel gestern ja nochmal Dinge offenbart, die wir vorher schon geahnt haben und die man so in ihrer Deutlichkeit aber auch ansprechen muss. Ich rede da insbesondere von der katastrophalen Defensivarbeit der Schalker im Allgemeinen und von der großen Schwäche der Abwehr im Besonderen, Robin.
Ja, ich habe da heute Morgen auch schon einen Text zugeschrieben. Ich war fleißig. 7:15 habe ich angefangen, also heute mal sehr, sehr früh, weil es mich auch irgendwie umgetrieben hat. Ne? Gestern wurde noch viel darüber gesprochen. Ron Schallenberg sah nicht gut aus bei dem einen Tor, hat er selber zugegeben, dass da Abstimmungsprobleme herrschen mit Derry Merkin. Aber ich sag mal, auch diese Abstimmungsprobleme sind ein bisschen bezeichnend. Diese Abwehr hat sie noch nicht gefunden. Tomáš Kalas als Abwehrchef, der fehlt an allen Ecken und Enden. Der ist extrem wichtig mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Routine. Und da fehlt vielleicht jetzt jemand, der so Kommandos gibt. Ibrahima Cissé auch irgendwo ein bisschen unsicher, die Außenverteidiger unsicher. Gestern auch noch die beiden Sechser mit Yannick Bachmann und Paul Sögen waren auch wirklich nicht gut. Ich glaube, beide eine 5 von mir bekommen in Einzelkritik. Ja, und da fehlt was. Die Abstimmung ist noch nicht da und das ist noch nicht gut genug in dieser Form.
Und das ist halt auch ein Thema in der Mannschaft, so wie ich wir haben gestern uns darüber unterhalten, als wir in der Mixer nochmal uns die Stimmen angehört haben. Ich habe Kenan Karangu gefragt, sag mal, Ron Schallenberg spielt Innenverteidiger. Wenn Ron Schallenberg Innenverteidiger spielen muss, dann fehlt der aber im Mittelfeld auf der 6. Er fehlt dann dort. Wie er das denn sehen würde, habe ich den Kenan Karaman gefragt. Und jetzt hätte man natürlich so als Kapitän sagen können, ich sehe das genauso wie der Trainer, weil der Trainer nämlich gesagt hat, die Vertreter, das sind ja Wasinski und Sanchez, die sind sehr jung. Er sagt, die sind einfach noch nicht weit genug. Das hat man bei Sanchez auch gesehen in Magdeburg. Das sah bei den beiden Gegentoren jetzt nicht ganz so glücklich aus. Da hat er von mir eine 5 bekommen. Das kann man so.
Pokalspiel waren auch beide nicht gut, ne?
Genau.
Pokalspiel gegen.
Pokalspiel waren sie auch beide nicht gut. Das kann man auch schon so vertreten. Aber Schalke hat eben genug Innenverteidiger und trotzdem muss Schallenberg hinten spielen. Da scheint Kenan Karaman nicht ganz so zu passen. Er hat nicht gesagt, ich stimme dem Trainer zu, die beiden sind noch nicht so weit. Genau richtige Aufstellung. Hätte man ja sagen können, um das ein bisschen zu beruhigen. Er hat gesagt, der Trainer trifft die Entscheidung, ich habe kein Mitspracherecht. Und wenn der Trainer meint, mit Ron in der Abwehr sind wir am besten aufgestellt, dann versuchen Ron und wir das am besten umzusetzen. Das ist ja schon eine eher gemäßigte Antwort, wo ich als Subtext rausgehört habe, dass Kenan Karaman selber etwas anders aufstellen würde, weil er Ron Schallenberg im Mittelfeld vermisst und auch so ein Missverständnis. Ron Schallenberg ist eben kein gelernter Innenverteidiger. Er hat das vor einem Jahr gegen St. Pauli zum ersten Mal gespielt. Danach hatten wir ihn in der Mixzone. Da sagte der, dass er das halt nicht oft gemacht hat. Und das hat sich ja seitdem nicht so wirklich geändert. Das ist sein 5. Spiel. Natürlich kann er das. Das ist klar. Aber ich finde auch, dass er im Mittelfeld besser aufgehoben ist. Jetzt sehe ich die Trainingseinheiten nicht gut genug. Ich sehe genauso wie Robin, dass es auf dem Platz in den Pflichtspielen mit Sanchez und Wasinski noch nicht gut genug funktioniert hat. Und das in der Tat ohne Kalasch Schallenberg wahrscheinlich die beste Lösung ist. Da kann man dann eher, muss man die Einkaufspolitik ein bisschen hinterfragen. Wir haben im Trainingslager schon oft zusammengesessen und gesagt, die Innenverteidigung war so ziemlich das Erste, was abgehakt worden ist in der Vorbereitung. Wir haben jetzt Wasinski, wir haben Sanchez, wir haben Kalasch, Schallenberg kann da hinten spielen, Cissé kommt zurück von Olympia, so hieß es ja im Sommer immer.
Es gibt Kaminski noch, es gibt Nude, der neu dazugekommen ist, genau. Der wahrscheinlich in Rückrunde vielleicht ein Thema wird. Also
genau,
Quantität
ist da und deswegen wird immer relativ schnell ein Haken dran gemacht. Und jetzt fällt einer aus mit Kalasch und direkt bricht in der Innenverteidigung die große Not aus. Also da muss man dann auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen. Schalke wird dann reagieren und sagen, ja, wir brauchen halt Zeit. Das war auch das, was viele gesagt haben.
Auf das Argument Zeit und wie man dann eine Mannschaft eigentlich aufbauen kann mit talentierten Spielern oder mit Spielern, die noch Zeit brauchen. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Die Fragen kriegst du gleich von mir, Robin.
Ich will noch Schallenberg was zu sagen. Ja, das hat mich gejuckt. Ich wollte den Kollegen erst nicht unterbrechen in seinem emotionalen Monolog. Cool. Ich bin nämlich der Meinung, dass Ron Schallenberg in der Innenverteidigung am besten aufgehoben ist tatsächlich. Und auch unabhängig davon, wenn Kalasch spielt. Für mich ist Ron Schallenberg innen gesetzt. Für mich ist die Idealbesetzung Kalasch und Schallenberg innen. Das passt, finde ich, super gut. Und mit Cissé in der Theorie könnte man auch denken, das passt, aber Ibrahima Cissé ist vielleicht auch noch nicht so weit. Ne? Er hat jetzt auch, weiß ich nicht, vielleicht eine Handvoll Zweitligaspiele auf dem Konto, nicht viel mehr. Und er strahlt nichts aus. Das ist für mich das Problem. Und ich mache Ron Schallenberg da als Innenverteidiger weniger einen Vorwurf als allen anderen Verteidigern tatsächlich. Also mir gefällt er innen besser als auf der 6. Und ich finde, Bachmann hat es jetzt nicht gut gemacht gegen Köln. Aber davor in den Wochen hat er mir eigentlich ganz gut gefallen als Abräumer neben Seguin. Seguin gestern hat auch keinen Faktor, haben wir schon angesprochen, aber ich sehe eher den größeren Fehler bei den anderen als Ron Schallenberg. Den sehe ich ihnen am stärksten und gut
da. Ja, vor allem, wenn man sich alle drei Tore gestern nochmal ansieht, ne? Also, wenn du die nochmal wirklich detailliert ansiehst, dann musst du ja schon dich ehrlicherweise zusammenreißen, um nicht die Arena vollzukotzen, denn alle drei Tore fallen aufgrund eines unfassbar schlechten Umschaltspiels, ja? Köln nimmt bei allen drei Toren, quasi kurze, lange Pässe nach vorne und überspielt die komplette Schalker Mannschaft. Weil Köln in der Tat dann sehr gut umschaltet.
Und zweimal ist Schalke auch nicht wach. Das erste Tor fiel unmittelbar nach einer Trinkpause und das dritte Tor fiel unmittelbar nach dem Wiederanpfiff.
Auch das?
20, 25 Sekunden. Und das ist natürlich recht Umschaltspiel, ne? Und das erste Gegentor war ein Paradebeispiel von Missverständnissen, ne? Also es kommt ein langer Ball im Umschaltspiel. Ron Schallenberg denkt, Daryl Merkin kommt, geht deshalb raus, sieht Mist, er kommt nicht, geht wieder zurück. Das sind die entscheidenden Sekunden, die CC fehlen, um mit seinem Gegenspieler mitzunehmen. Das macht es nur Patsch, 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 Ball ist drin.
Ich hätte es mir gestern nochmal angeguckt in der Sportschau und da ist für mich Merkin der größte Fehler. Also Schallenberg sagte selber eigentlich nach dem Spiel, das war sein Ding. Aber ich frage mich, warum Merkin da nicht hingeht. Also Merkin bleibt ja stehen und greift gar nicht mehr Situationen an, anstatt wenigstens zu versuchen, da zu stören, sodass der Schallenberg da allein lässt. Klar, beide haben einmal gezuckt und dann kam das Missverständnis auf, aber ich finde, da ist Mörkin auf jeden Fall voll drin und Schallenberg auch ein bisschen, aber weniger.
Und auch bei den anderen beiden Toren, da kann man auch weitere Namen nennen. Es ist immer dasselbe Muster gewesen. Im Grunde aus dem Ballverlust von Schalke, ja. Also kein Angriff, den Köln irgendwie über zig Stationen aufbaut oder so. Ein Ballverlust von Schalke, zack, bumm, ist das Ding hinten drin.
Das zweite Tor, da erobert Köln ja den Ball an der eigenen Eckfahne.
Richtig. Ne?
Das macht, ich glaube, Thielmann war es, natürlich überragend. Also nimmt der Ball super an, Doppelpass und dann langer Ball. Aber dann steht Schalke da total ungeordnet. Das kann nicht sein, auch trotz der individuellen Klasse eines Kölners.
Genau. Schalke steht auch mit 3-2, ne? Also das ist jetzt nicht, dass sie da so auch eine Unterzahl hinten.
Genau, waren, ne? Und darauf will ich hinaus, das will ich gerade herausarbeiten. Wir haben gerade schon herausgearbeitet, dass der ein oder andere Innenverteidiger noch nicht da ist oder grundsätzlich vielleicht noch nicht so stark ist, wie es eines FC Schalke 04 im Stand eigentlich würdig wäre. Aber das ist ja eine Teamleistung, eine mannschaftliche Defensivleistung, die absolut unzureichend ist. Auch in der zweiten Liga, auch wenn man eine Mannschaft erst aufbauen will und sich der Kader erst finden muss.
Und vielleicht ist der entscheidende Satz dann zu diesem Zeitargument einer, den Kenan Karaman dann gesagt hat, der auch sagte, ja, wir brauchen noch Zeit, aber wir müssen schon schnellstmöglich, das ist der Begriff, schnellstmöglich dahin kommen, dass wir lernen. Denn ansonsten wird es in der zweiten Liga nicht nur gegen den ersten FC Köln schwierig.
Genau, so,
und das stimmt natürlich.
So wird Schalke natürlich in jedem Spiel 2 Tore kassieren. Und wenn das passiert, dann wirst du natürlich Schwierigkeiten haben, eben diese Perspektivspiele aufzubauen. Robin,
ja. Über
das Thema haben wir uns vorhin kurz unterhalten. Da läuft Schalke dann gewissermaßen die Zeit davon, beziehungsweise der Druck wächst.
Genau, auch gestern hat man ja in der Arena gesehen. Also die Schalker Verantwortlichen haben ja gebetsmühlen eigentlich erklärt, wir werden Zeit brauchen, es werden Rückschläge kommen. Das ist jetzt passiert, aber so viele Rückschläge dürfen auch nicht. Also das ist jetzt in der Theorie vielleicht so, dass man sagt, ja, ruhig bleiben. Aber als Fan, wenn man mit Euphorie ins Stadion geht, man erwartet im Heimspiel ja trotzdem, du wirst es wissen, irgendwo immer ein Sieg von Schalke. Man kann nicht sagen, wir verlieren jetzt 3-1 gegen Köln und wir gehen glücklich nach Hause. Und das darf nicht so oft passieren, dass man das Publikum enttäuscht in Heimspielen. Sonst wird es grummeln lauter, sonst kommen die Pfiffe. Und dieser Druck, wenn der wächst, das ist dann Gift für die Entwicklung der jungen Mannschaft. Und ja, dann kann Schalke eine ganz, ganz schwierige Saison vorstellen.
Und dass es jetzt auch Karel Gerrards nicht kalt lässt, wenn man jetzt so ein bisschen die Insights aus der Kabine, aus dem Kabinengang.
Oh, da deutet doch jemand den Blick durchs Schlüsselloch an, oder?
Blick durchs Schlüsselloch.
Das ist ja bei uns immer so als Insight, dass Karel Gerrards nicht nur in der Pressekonferenz zur Verfügung steht. Ich werde da so oft gefragt, warum die Pressekonferenzen so kurz nach den Spielen, sondern Karel Gerrards kommt dann auch immer noch zu den Journalisten in die Mixzone, sodass in vielen Stadien, auch auf Schalke, sind ja Pressekonferenzen auch im Mixzone nicht unmittelbar direkt nebeneinander. Und dann stellen wir da unsere Fragen. Und so war das gestern auch. Karel Gerrards kam in die Mixzone, natürlich noch ein bisschen geladen irgendwie, weil verloren. Und ein Kollege sprach dann direkt, ja, Karel, irgendwie, jetzt sieht's ja dann noch, wir haben das auf jeden Fall am Anfang das Wort Abstiegszone in den Mund. Und da merkte man schon, dass Karel Gerrards ja sofort reingegrätscht, ne, und sagte, ja, ich weiß, dass das morgen wahrscheinlich alles eure Headline sein wird, aber ne, bitte ruhig, so, ne. Also da hat man schon gemerkt, das ist jetzt schon eine Spur emotionaler als sonst, weil er natürlich auch keinen Bock drauf hat, in diese Negativspirale zu geraten. Es ist kein Geheimnis, dass Ben Manga und er nicht so die allerbesten Freunde sind und so, ne. Es ist einfach eine Situation. Panik? Nein, noch nicht.
Okay. Dafür ist es in der Tat wirklich noch zu früh. Auch deshalb, wenn man überlegt, wie gut Schalke in dieses Spiel eigentlich gestartet ist. Also die ersten 20 Minuten, also auch Köln war sofort da, es war ein wirklich geiles Fußballspiel zu Beginn. Und Schalke hat ja durchaus erstmal, und das ist die volle Seite des Glases, gezeigt, was es offensiv kann.
Ja, also ich fand in den ersten 20 Minuten Humor auffällig, ne, sehr viel. Man sieht, dass er Selbstvertrauen hat aus dem starken Saisonstart. Er reißt das Spiel an sich, hat 2-3 Abschlüsse, schießt aber 60 Metern drauf, einfach weil er sich zutraut, ne. Auch 1-2 gute Hereingaben, wo Musa Sylla den Ball ganz knapp verpasst. Das ist eigentlich eine Riesenchance, wenn Sylla eine andere Schrittfolge vielleicht hat. Ist, im Endeffekt ist es aber dabei Ansätzen der Chancen geblieben. Leider.
Ja, also in der Tat, Tobi Moore ist gut in die Saison gestartet, gut gestern auch ins Spiel gestartet. In der dritten Minute hat er, glaube ich, diese große Chance.
Ja, wo er sich leider im Strafraum den Ball auf den rechten Fuß legt. Und auch dann, trotzdem kann er den Ball noch besser platzieren.
Genau,
ja.
Der Schuss war dann doch.
Er legt ihn auf rechts und dann ist eigentlich bei Tobi Moore, muss man leider sagen, die Chance kaputt.
Ja, so schlimm ist auch nicht. Ich glaube, er hat viele Tore mit rechts schon gemacht. Ja. Aber im Endeffekt, der Abschluss muss besser kommen. Das weiß er selber, denke ich, auch.
Ja. Aber das war ja nicht die einzige Chance, ne? Das ging ja dann noch weiter. Also Schalke hat ja durchaus
Karaman hatte eine Chance nach einer Amash-Vorlage.
Aber es waren jetzt auch alles keine klare, ne? Spitzer Winkel manchmal. Und
nein, aber
das
es war jetzt guter keine, Fußball.
Ja, es war auf jeden Fall vielversprechend, denke ich auch.
Ja, und ich hätte mir gewünscht, dass Tobi Moch die ein oder andere Standardsituation mehr geschossen hätte.
Die waren ja gestern alle Käse.
Da hat Kari Gerards auch echt gesagt, die waren wirklich nicht gut genug. Aber das hat jeder gesehen. Und ich glaube, die Fans auf der Tribüne haben es, glaube ich, etwas anders formuliert als nicht gut genug. Die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr geflucht. Das waren schon sechs Ecken und bestimmt drei oder vier Standards so in Strafraumnähe, die dann auch so eckenmäßig reingeflogen sind oder hätten reinfliegen sollen. Und Paul Seguin hatte gestern einfach echt seine Füße nicht eingeölt. Das war das Erste. Und das Zweite, sie haben ja kurze Varianten probiert.
Genau,
das zeigt, dass sie sich darauf vorbereitet haben. Aber das hat halt null funktioniert. Sie haben es hinterher in der Mixzone gesagt, ja, die Kölner waren einfach super vorbereitet.
Ja, es war aber nicht nur die Vorbereitung der Kölner, glaube ich. Also die ersten beiden Ecken, ich glaube insbesondere die erste Ecke war. Es war ganz auffällig, wie Seguin dann den hier machte und seinen Mitspielern im Strafraum anzeigte, geht wieder raus aus dem Fünfer, wir machen eine andere Variante. Spielte dann, glaube ich, mit Amash, mit Gantenbein.
Gantenbein, glaube ich.
Kann sein, ja, jedenfalls. Aber, ja. Und dann, ich glaube, 5 Sekunden später war der Ball bei Justin Hekerin. Also das war irgendwie überhaupt nichts. Das sind natürlich Dinge, die, da bin ich mal optimistisch, die werden sich hoffentlich noch einspielen im Laufe der Saison. Grundsätzlich in der Tat die Standards gestern aber recht schwach. Wie habt ihr denn die Neuzugänge, die gestern mitspielen durften, gesehen? Also Amash haben wir gerade kurz angesprochen, durfte rechts außen beginnen.
Amash war für mich der schwächste Mann auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Also komplett unsichtbar, hatte wahrscheinlich nur so rund 10 Ballaktionen, würde ich jetzt schätzen, ohne die Statistik zu kennen.
Wobei die Karaman-Aktion hat er, die Karaman-Chance hat er
einen Pass zum Mitspieler gebracht. Ja. Nee, aber er war wirklich sehr unauffällig. Wenn was ging, dann über links. Amash ist noch nicht so richtig angekommen. Ihm wird wahrscheinlich auch die Länderspielpause jetzt gut tun, um sich ein bisschen hier im Ruhrgebiet einzugewöhnen, ohne Druck die neuen Kollegen mal ein bisschen anders kennenzulernen. Ja, ansonsten, wer war denn noch von Neuzugängen drauf?
Armin Younes hat in der zweiten Halbzeit gespielt.
Ja, Armin Younes war, fand ich jetzt eindeutig.
Ja.
Spieler des Spiels.
Warum?
Kommt jetzt nicht oft vor, dass ein eingewechselter Spieler der Spieler des Spiels ist. Gehen wir mal zurück. Ich glaube, da sind wir uns auch total einig. Robin hat die Noten am Ende gegeben. Deswegen kannst du es noch am besten formulieren, weil du es nämlich schon mal formuliert hast, warum
Armin Younes. Gibt es natürlich auch nachzulesen bei Watz der Esel. Ja, alles, was wir hier besprechen. Ja, also ich fand, er kam rein, quirlig, hat direkt Energie gebracht, Elfmeter rausgeholt mit seinen Dribblings und auch einen super Pass, den Außenrisspass auf Kenan Karaman dann gespielt. Von dem Abseitstor, wo das Spiel hätte nochmal kippen können. Auch Younes hat das diese Szene initiiert. Ja, er war ein Lichtblick für die kommenden Wochen.
Genau, und Kari Gerards hat dazu gesagt, er wird jetzt auch wirklich immer fitter, wenn er jetzt die 2 Wochen wirklich durchzieht. Dann kann er, natürlich ist einer wie er ein perfekter Joker, ne? Der kommt rein und wenn es eng ist, kann er mit seinen Dribblings nochmal was reißen. Aber Armin Younes war Nationalspieler und der ist sicherlich auch von Anfang an sehr wertvoll, auch mit seiner Erfahrung. Und ich denke mal, wenn er die 2 Wochen Länderspielpause durchzieht, dann ist er in Karlsruhe in der Tat ein Kandidat dafür, auch mal von Anfang an zu spielen.
Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich und sehe meine Hoffnung gerade auch so ein bisschen erfüllt, als ich las, Armin Younes kommt, wird verpflichtet, war meine Hoffnung, dass der 31-Jährige an frühere Leistungen nochmal anknüpfen kann. Vergangene Woche hatte das durchaus durchblitzen lassen. Gestern fand ich, also wir zeichnen Motor auf, gestern beim Spiel gegen Köln auch. Auch Antwi Adjei und Musa Sylla, also ne, wenn ich die 3 dann im Offensivbereich nehme, die 3 Neuzugänge, ich glaube, da lag Ben Manga ziemlich richtig. Das ist das, was Hoffnung macht, aber wir haben es.
Die können ja nicht in jedem Spiel 3 Tore schießen, weil sie 2 kassieren. Das ist es.
So, und das defensive Mittelfeld, das Mittelfeld und die Abwehr, das sind ganz große Sorgenkinder. Und ihr habt es gerade schon angesprochen. Nach der Länderspielpause geht's zum KSC.
Genau, Länderspielpause ist jetzt ab heute, da findet ein Testspiel statt, kann man ja auch nochmal sagen, am Mittwochabend 18 Uhr gegen NAC Breda aus den Niederlanden. Da gibt's ein Wiedersehen mit Leo Greimel, der wurde ja dorthin verkauft. Das ist am Mittwochabend, das ist das einzige Testspiel in dieser Länderspielpause. Und dann geht's am Freitag, den 13. sogar, weiter in Karlsruhe. Ron Schalmeck sagte, da haben wir noch eine Rechnung offen. Oh ja, Robin und ich saßen nebeneinander. Das war eins dieser Flop-3 grauenvollsten Spiele der vergangenen Saison. Es endete 0-3. Es war Kari Gerards Premiere. Und als Schalke-Trainer, das war sein erstes
Spiel. Danach diese Szenen, wo die Mannschaft von den Ultras zusammengebrüllt wurde, ne, vor dem Block, wo so Bilder entstanden sind, die wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben sind. In den
Das fand ich schön. Und Karlsruhe hat echt eine tolle Mannschaft. Wirklich für mich echt einer der wirklich Kandidat fürs obere Drittel, wenn nicht sogar für den Aufstieg. Das wird wirklich nicht leicht. Also selbst in Topform kann man ein Spiel in Karlsruhe verlieren.
Eine Sache fand ich noch spannend mit Blick auf Länderspielpause. Wir haben Kenan Karaman gefragt nach dem Spiel, wie er denn da ansetzen würde. Er hat ja, wie wir gerade gesagt haben, von der Naivität gesprochen, Defensive kritisiert, aber auch dann natürlich das Kollektiv, dass man gerade in Pressensituationen fängt die Defensive ja schon vorne an. Ne?
Genau.
Was man da verändern muss, was man in der Länderspielpause, wo man ansetzen kann. Er sagte, er würde sich wünschen, wenn es viele Taktikeinheiten und Einzelvideositzungen geben würde. Also das wäre schon auch dann Richtung Trainer ein Wunsch vom Kapitän. So habe ich zumindest interpretiert. Und ich bin gespannt, wie Karl Gerrards das umsetzen
ganz
wird.
Genau, also so wie wir halt immer wissen, Karl Gerrards ist halt eher so, geht so normal mit Video um, ne? So ein bisschen Videonachbereitung, Videovorbereitung auf den Gegner. Also er ist jetzt kein absoluter Videotrainer und er ist jetzt auch, das Training ist immer sehr intensiv, er macht sehr viele Kleinfeldformen, sehr viel 4 gegen 4, aber die taktischen Einheiten sind auch eher so im Normalbereich. Also er ist jetzt nicht so Tedesco-mäßig nur Video, nur Taktik, oder Urs Fischer bei Union Berlin hat auch so trainiert, das war 2,5 Stunden Taktik, 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 Video, 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 so einer ist Karel Gerrards nicht, aber Kenan Karaman hat so ein bisschen gesagt, das wird uns jetzt, glaube ich, mal nicht schaden.
Also, ob mit Videoanalyse oder ohne, wir hoffen sehr, dass Schalke 04 gegen Karlsruhe defensiv deutlich besser steht und offensiv wieder zur Stärke der ersten Wochen zurückfindet, wo fast jede Torchance auch veredelt wurde. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne spielfreie Woche, jedenfalls Bundesliga-spielfreie Woche. Und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf YouTube und wie ihr wisst, auch auf den Podcast-Kanälen, auf den üblichen und gängigen, die es so gibt. Ich bedanke mich bei Robin und bei Andi.
Danke, Sinan.
Für den kurzweiligen Talk. Verabschiede mich und wünsche Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.